Schönen guten Morgen. Ich würde gerne auch vor der Predigt noch einmal beten. Jesus Christus, dreieiniger Gott, du wurdest arm für uns und hast uns den Weg gezeigt und bist unser Licht in der Dunkelheit. Du regierst, Schöpfer aller Himmel, und Herr, ich bitte dich, dass du auch jetzt Segen schenkst, dass du dieser Woche Segen schenkst, dass du uns zum Leben Segen schenkst, weil wir das brauchen, weil wir so sehr abhängig sind von dir. Bitte sei du, bitte schenk uns Hoffnung, bitte schenk uns Licht. Ja, bitte wirk du unter uns, was dir gefällt. Hilf bei allem Reden und Hören und schenk ja, Kraft und Konzentration, auch jetzt ja, bei der Predigt deines Wortes. Amen. Ich bin ein Fan von Gegenwartsanalysen. Also zumindest, wenn es gute Gegenwartsanalysen sind. Also wenn sehr treffend beschrieben wird, in welchem Zustand sich unsere Welt, in welchem Zustand sich unser Land, unsere Gesellschaft oder viele einzelne Leute befinden. Ein Wort zur Lage der Nation, aktuelle Trends und Strömungen, Ängste, Sorgen und Erwartungen von uns Menschen und unserer Zeitgenossen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir begegnen meistens eher deutlich negative, fast schon düstere Gegenwartsanalysen. Ich bin ja jetzt noch nicht so alt und ich weiß nicht, ob es wirklich an der aktuellen Zeit liegt. In der Vergangenheit gab es sicher noch schlimmere Zeiten. Aber gemessen an den letzten 30, 50 oder 70 Jahren stecken wir wahrscheinlich wirklich aktuell in großen Schwierigkeiten, viele von uns. Und ich versuche mich heute nicht an einer eigenen Gegenwartsanalyse, ich benutze ein paar Vorlagen und Hilfen. Ich gehe vor allem von einem Bibeltext aus, der vor 2500 Jahren mal eine Gegenwartsanalyse war. Und dann benutze ich noch und erwähne zwei Gegenwartsanalysen, die mir in den letzten zwei Wochen begegnet sind. Aktuelle Gegenwartsanalysen. Und damit versuche ich uns einen Hauch von dem mitzugeben, was der ein oder andere in der aktuell dunklen Zeit vielleicht gebrauchen kann. Und ich glaube, dass die christliche Botschaft immer über eine völlig düstere Gegenwartsanalyse hinausgeht. Aber auch nie, glaube ich, bleibt oder wartet oder blickt die christliche Botschaft immer nur auf eine verklärt utopisch auf die reinste Herrlichkeit und wartet nur darauf. Ja, unsere Welt hat düstere Züge, schrecklich düster manchmal. Aber nie kommt das Hoffen auf Licht zum Schweigen, nie. Und so glaube ich, können wir es, bis es einmal anders wird, mit ein bisschen Licht schon jetzt in der Dunkelheit hoffnungsvoll leben. Ein Licht in der Dunkelheit, so habe ich die Predigt überschrieben. Ein Licht in der Dunkelheit, und dafür hilft der Prophet Jesaja in Kapitel 59 und 60. Wir lesen das nicht ganz, ich lese zwischendrin immer wieder ein paar Verse. Und da beschreibt er zunächst eine fürchterliche Zeit, eine düstere Welt. Da zählt er ganz viele Sachen auf. Kapitel 59, Vers 3. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Sündenschuld. Eure Lippen reden Lüge, eure Zunge murmelt Verkehrtheit. Niemand lädt vor in Gerechtigkeit und niemand tritt vor Gericht in Wahrhaftigkeit. Sondern bei euch gilt dies: auf leeres Vertrauen, gehaltloses Reden, mit Mühsal schwanger gehen, Unrecht zeugen. Also Jesaja lebt in einer moralisch dunklen Zeit. Keiner, dem es um Wahrheit geht. Alle geben sich mit Belanglosem zufrieden. Die Leute leben unmoralisch und es geht ihnen gut damit. Und so negativ ist das ganze Kapitel. Ich lese mal noch ein paar Verse. Vers 6, der zweite Teil. Ihre Werke sind Werke des Unrechts und Gewalttat ist in ihren Händen. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechts. Verwüstung und Zerbruch ist auf ihren Straßen. Also wirklich schlimm. Und vielleicht war es gar nicht für alle so offensichtlich, dass es so schlimm ist. Aber Jesaja sagt es im Auftrag Gottes: Ihr Leute, ihr denkt an Unrecht und ihr tut Unrecht. Es fehlt ein moralischer Kompass, Ehrfurcht vor dem Leben und die Hingabe zum Wohl anderer. Und das fasst Jesaja dann noch einmal sehr drastisch zusammen. Vers 9. Und da ist erstaunlich, da wechselt er jetzt von ihr macht das alles falsch zu uns allen geht es so. Wir alle tappen moralisch und religiös irgendwie im Dunkeln. Darum ist das Recht fern von uns und Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht und siehe da, ist Finsternis. Auf Lichtglanz, aber in dichtem Dunkel gehen wir umher. Wir tappen herum wie Blinde an der Wand und wie die, die keine Augen haben, tappen wir herum. Wir stürzen am Mittag wie in der Dämmerung, wir sind unter Gesunden den Toten gleich. Vers 12, denn zahlreich sind unsere Vergehen vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unserer Vergehen sind wir uns bewusst und unsere Sünden, die kennen wir. Doppelpunkt. Und dann zählt er weiter auf. Wir alle sind blind, so sagt es Jesaja, blind sogar für die eigene Sünde. Und dann fällt hier auch auf in diesen Versen, vor allem Vers 12, was für Jesaja das Grundproblem ist. Denn zahlreich sind unsere Vergehen vor dir. Gegen Gott haben wir gesündigt. Und daraus erwächst die ganze Dunkelheit, erwächst das ganze weitere Elend. So also sieht Jesaja seine eigene Zeit. Werteverfall in der Gesellschaft, zunehmende Ablehnung von Gott und Ratlosigkeit überall, wie es weitergehen soll. Für ihn ist es zappenduster. Und ich kann mir vorstellen, und einige Texte aus dieser Zeit erwähnen das auch, sprechen darüber, dass nicht alle Zeitgenossen damals ihre eigene Zeit so negativ beurteilt haben. Was willst du, Jesaja? Wenn die Einflussreichen unter uns hohe Gewinne erzielen, profitieren doch alle von einem insgesamt wachsenden Wohlstand. Oder komm schon, Jesaja, was für Freiheiten wir haben, wenn wir Gott aus manchen Lebensbereichen rauslassen. Weißt du, Jesaja, wir müssen Selbstbestimmung und gegenseitige Rücksichtnahme fördern. So gehen wir goldenen Zeiten entgegen. Und ich bin auch heutzutage manchmal wirklich erstaunt, wie unterschiedlich man die eigene Zeit bewerten kann. Meistens verbringt man ja eher mehr Zeit mit Leuten, die Sachen ähnlich sehen wie man selbst. Aber wenn wir uns mal überlegen, was für unterschiedliche Meinungen in unserer Gesellschaft vertreten werden und was da für unterschiedliche Gegenwartsanalysen rauskommen, da ist es, und ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist so, dass für manche ist es nicht negativ, dass immer weniger nach Gott gefragt wird. Und manche sehen auch keinen Werteverfall, sondern sie sehen eine durch und durch positive Befreiung von alten und verkrusteten Strukturen. Also wir bewerten sehr unterschiedlich. Und viele denken auch gar nicht, dass ihnen moralisch irgendwie was fehlt. Also ich würde sagen, die meisten tun gar nicht absichtlich böse Dinge, sondern man hat unterschiedliche Auffassungen darüber, was das Gute ist. Zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen. Und selbst Kriege werden mit der Überzeugung geführt, dass es aktuell das Richtige ist. Wie also ist unsere Zeit zu bewerten? Und gemessen woran? Messen wir sie an Jesajas Zeit? Wie schneidet sie dann ab? Messen wir sie an der Zeit, vor, wie es vor 50 Jahren war? Oder an der Zeit der Apostel? Messen wir es am göttlichen Maßstab, der für manche gilt und anderen ist er völlig egal? Ist es eigentlich dunkel, einfach denn dann, wenn es alle dunkel empfinden? Oder ist es dunkel oder bin ich einfach grundsätzlich schwermütig und sehe Sachen eher negativ? Ich kann diese Fragen nicht alle beantworten. Eine Frage will ich beantworten und eine Sache will ich festhalten, denn ich würde sagen, oder ich glaube definitiv, dass der Maßstab, an dem unsere Zeit und an dem jede Zeit zu messen ist, der göttliche sein muss. Der göttliche Maßstab, an dem können wir alles messen. Und das bedeutet meiner Meinung nach aber auch immer, zuerst bei sich anzufangen. So wie es Jesaja tut. Ja, er sieht einen Werteverfall bei den anderen. Aber was sagt er dann? Auch wir Frommen. Wir, die wir nach Gott fragen, sind in so vielen Punkten da auch irgendwie in Profitdenken, in Ausbeutung, in Unmoral oder in Blindheit für die eigene Schuld verstrickt. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass auch Leute, die nicht nach Gott fragen, nicht einfach frei davon sind, Gott gehorchen zu müssen. Sie müssen Gott gehorchen, seine Ordnungen gelten für alle. Auch wenn sie nicht danach fragen, ja, oder auch wenn es ihnen egal ist und auch wenn sie es nicht tun können ohne Jesus, was Gott sagt. Sie machen sich weiter schuldig, wenn sie dagegen handeln, wenn sie gegen Gottes Ordnungen handeln. Auch das sehen wir bei Jesaja. Er hält seinen Zeitgenossen vor, wo sie von Gott und seinen Wegen kontinuierlich abweichen. Und dann können wir darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, nur auf die Einhaltung von Gottes Ordnungen zu pochen oder ob es sinnvoll ist, auch für die Andersdenkende nachvollziehbare Gründe zu finden oder an welchen Stellen wir ihnen auch Evangelium bezeugen und vorleben können. Aber ich würde sagen, die Ordnungen Gottes gelten für alle Menschen. Und ich glaube, und damit komme ich auf den Einstieg zurück, ich glaube, unabhängig von der Weltanschauung wirkt unsere aktuelle Zeit für viele dunkel, beängstigend und ratlos. Und dazu habe ich letzte Woche eine hervorragende Gegenwartsanalyse gehört. Das war beim Adventskonzert der Bibelschule Brake. Das gibt es vielleicht auch irgendwann mal auch auf YouTube. Auf jeden Fall erzählt Volker Schnüll da in seiner Predigt vom fiktiven Schicksal einer Lisa Müller. Also ist alles nur ausgedacht, aber vermutlich nicht weit weg von der Realität, in der sich viele befinden. Und ich möchte kurz erzählen, was er da von dieser Lisa Müller erzählt hat. Diese Lisa Müller ist im Krisenmodus. Und das war nicht immer so. Sie ist Anfang der 90er Jahre geboren und hatte eine fantastische Kindheit. Damals war Aufbruchsstimmung, Deutschland war gerade Weltmeister geworden, das Land war gerade auch erst wieder vereint. Der Ostblock war zusammengebrochen und es schien nur eine Frage der Zeit, bis sich westlich-demokratisches Denken, bis sich das überall die Menschen prägt. Man konnte überall in Europa hin und her reisen und mit ein und derselben Währung bezahlen. Toll, Leben war klasse. Nach dem erfolgreichen Schulabschluss hat Lisa dann ihr eigenes Geld verdient. Auf Rat ihres Vaters brachte sie es auf die Bank. Spar in der Zeit, dann hast du in der Not. Doch dann kam schon die erste erschütternde Nachricht. Kaum hatte sie ihr erstes Geld angelegt, hörte sie, dass Banken pleite machen. Wie Banken können pleite machen? Geld einfach so weg? Bei ihr ist es noch gut gegangen. Aber es hat ihren Glaube erschüttert. Ihr Glaube an die Sicherheit von Banken, an die Sicherheit von Geld, an die Stabilität dieser jungen Währung. Das bekam Risse. Kaum hat sie sich dann davon erholt, kam das Nächste. Unzählige Menschen kamen hilfesuchend nach Europa. Menschen demonstrierten. Wir sind das Volk. Stoppt die Überfremdung. Und Lisa fühlte sich zum ersten Mal in ihrem Leben, in ihrer etwas dunkleren Hautfarbe, nicht mehr wohl. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass in deutschen Städten für ihre Sicherheit nicht gesorgt werden konnte. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Corona erschütterte ihre gerade eröffnete Boutique und damit alle ihre Träume auf Selbstständigkeit. Sie fühlte sich ausgeliefert. Ausgeliefert an die Politiker, ausgeliefert an die Natur oder an das Schicksal. Sie wusste es selbst nicht. Ihr Glaube an Planbarkeit und Machbarkeit war jedenfalls zerstört. Die Zukunft schien ihr launisch, zickig, unberechenbar. Und dieses Gefühl wurde ins Unendliche gesteigert, als der Ukraine-Krieg anfing und dann vor kurzem der Krieg in Israel. Sie hatte in der Schule gelernt, der Mensch ist gut und alles ist nur eine Frage der Bildung und der freien Marktwirtschaft. Ihr Glaube, dass gute Menschen für eine gute Zukunft sorgen können, war erschüttert. Und überall nur Ratlosigkeit. Politiker ratlos, Wissenschaftler ratlos, selbst die Kirchen ratlos. Auf einmal war Gewalt wieder eine Lösung, scheinbar die einzige Lösung. Ihre Zukunft, jede denkbare Zukunft, völlig ungewiss und offen. Dazu überall Klimakrise und Umweltsünde. Egal, was sie machte, darüber stand die Drohung, es ist falsch, es ist schädlich, es ist unmoralisch. Entweder war sie gerade dabei, etwas zu tun, was der Umwelt schadete, oder alles, was sie kaufte und konsumierte, irgendwo bei der Produktion wurde ein Mensch ausgebeutet oder ein Tier musste leiden. Egal, was sie machte, es war falsch. Die Welt geht den Bach runter und ich bin mit dran schuld. So dunkel ist es für diese hypothetische Lisa. Keine Hoffnung, kein gangbarer Weg, nur dunkle Aussichten für sie und für die ganze Welt. Wie fällt deine Gegenwartsanalyse aus? Findest du dich in dem, was Volker Schnüll beschrieben hat, wieder oder in manchem davon? Zur Zeit Jesajas mag es ähnlich gewesen sein. Zappenduster. Jesaja und auch Volker Schnüll bleibt bei dieser Gegenwartsanalyse nicht stehen. Nein, Volker Schnüll verbindet es mit der Botschaft von Weihnachten. Und auch Jesaja letztendlich. Gott ist in die Welt gekommen, um zu heilen, was zerbrochen ist. Und das angefangen mit der Beziehung zu ihm selbst. So geht es, wie gesagt, auch bei Jesaja weiter. Gott kommt in diese Welt. Und das fängt schon, diese Wende fängt schon am Ende von Kapitel 59 an. Und da heißt es in Vers 15, und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er sah, dass kein Mann da war, und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Und jetzt, da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Und dann wird beschrieben, wie er handelt. Er handelt und greift ein. Und das war alles zur Zeit Jesajas noch nicht, aber Gott kündigt es an. Und so gibt es dieses Hoffen auf Licht. Wir hoffen auf Licht, der zweite Punkt. Also was tut Gott auf die Dunkelheit hin? Vers 18, noch von Kapitel 59. Gemäß den Taten, wie es angemessen ist, wird er vergelten. Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden. Den Inseln wird er ihr Tun vergelten. Also Gott kommt, um zu richten. Und dann aber auch Vers 20. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umgekehrt sind, spricht der Herr. Für die kommt Gott als Erlöser. Gott kommt als Erlöser. Und dann und spätestens hier schlägt der Ton von Kapitel 59 völlig um. Das ist so fantastisch, das mal nebeneinander zu lesen oder mal am Stück zu lesen. Vers 60. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich in dir wenden, wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Du wirst es sehen und vor Freude strahlen. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Und wer ist hier angeredet? Die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Und das vor allem in ihrer Bestimmung, die Gott ihr schon vor längerer Zeit gegeben hatte, ihr und dem ganzen Volk Israel. Durch Israel sollte der Segen kommen. Von einer vorbildlich geführten Stadt sollte sich Heil für die ganze Welt ausbreiten. Und was Jesaja vorher angeprangert hat, auch dafür war Jerusalem eine Metropole. Eine Stadt, wie von den anderen Völkern auch, voller Götzendienst und Unmoral. Das wandelt sich jetzt mit dem Eingreifen Gottes. Jetzt endlich kommen alle in den Genuss von Gottes Lichtglanz. In Jerusalem beginnt es und dorthin zieht es ganze Völkerscharen. Und so geht dann das ganze Kapitel weiter in diesem aufbruchsvollen, hoffnungsvollen, Gott schenkt das und verherrlicht sich und schenkt Segen. Und immer ist Jerusalem angeredet und viele profitieren davon. Auch dazu ein paar weitere Verse, Vers 11. Und deine Tore werden beständig offen stehen. Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen, um zu dir zu bringen den Reichtum der Nationen und ihre gefangen weggeführten Könige. Vers 15. Anstatt dass du eine Entlassene bist und eine Verhasste und niemand hindurchzieht, will ich dich zum ewigen Stolz machen, zur Freude von Generation zu Generation. Vers 19. Nicht mehr wird die Sonne dir als Licht am Tag dienen, noch als heller Schein der Mond dir leuchten, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Glanz. Vers 21. Und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig. Sie, ein Schößling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Und was wir uns dann nochmal bewusst machen müssen, das war alles noch nicht. Jesaja lebte in dunklen Zeiten. Aber er bleibt nicht bei dem Offensichtlichen stehen, sondern er rechnet mit einer größeren Wirklichkeit, mit der Wirklichkeit Gottes, von dem er ausgeht, was er sich vorgenommen hat, das tut er. Gott ist souverän. Gott ist der Herr der Geschichte. Und was nicht heißt, dass er nur in der Vergangenheit die Welt geschaffen hat, Israel aus Ägypten geführt hat, ihnen das Land geschenkt hat, er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Nein, Gott als der Herr der Geschichte ist das nicht nur in der Vergangenheit, sondern genauso als derselbe auch heute. Gott ist nicht fern, sondern er ist da. In all der Dunkelheit, in der wir leben. Gott kommt zum Ziel mit dem, was er sich vorgenommen hat. Wenn er allmächtig ist, dann kann ihm niemand wehren. Er wirkt, um sich zu verherrlichen. Gottes Souveränität, das ist Jesajas Perspektive. Gott handelt, Gott wird Segen schenken, Gott greift ein. Und dass das so ist, wird auch so deutlich, wenn wir die Offenbarung lesen. Und daraus können wir die Gewissheit schöpfen, wer zu Jesus gehört, die Offenbarung ist an Jesus-Nachfolger gerichtet, wer zu Jesus gehört, über dem steht dieser souveräne Gott, auch wenn alles drunter und drüber geht. Wer zu Jesus gehört, ist von Gott gehalten. Sein Name steht im Buch des Lebens. Und wer das Ende von der Offenbarung kennt, der wird hier einige Parallelen zu dem entdecken, was Jesaja hier schreibt. Und auch darin sehen wir, ja, Jesus, Israels Messias, der von Jerusalem aus Segen bringt, mit ihm hat begonnen, was hier steht. Mit Jesus gehören wir auch mit zu denen, die davon profitieren. So heißt es dann in Offenbarung 21 und 22 über das neue himmlische Jerusalem. Das ist eine Beschreibung, wie die Ewigkeit bei Gott aussehen wird. Auch das lohnt sich sehr zu lesen. Ab Kapitel 21, ich lese ab Vers 23, da heißt es, und ihr seht hier die Parallelen farblich markiert auf der Folie, in der Ewigkeit, in der neuen Stadt heißt es, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm, ist Jesus. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Perspektive, die Jesaja aufwirft und die Jesus bringt. Und das ist genau die Antwort, die diese Welt braucht. Da geht es nicht um eine entrückte Existenz irgendwo in den Wolken, da geht es um ein neues Leben mit einem vollkommenen König, der aller schlechten Politik und aller verkorksten Wirtschaft und jeder hypothetischen Wissenschaft ein Ende machen wird und all diese Dinge mit seiner Herrlichkeit füllen wird. Das nimmt die aktuelle Dunkelheit, in der wir leben, nicht weg, aber es ordnet sie ein in die größere Perspektive, die sich nur vom souveränen Gott her erschließt und von dem her, was er in der Bibel offenbart hat. Nur davon haben wir Hoffnung auf Licht. Und wir hoffen auf Licht. Jemand, der auch auf Licht hofft, ist mein ehemaliger Rektor. Stefan Holthaus, das ist der Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und von ihm habe ich letzte Woche eine weitere Gegenwartsanalyse gelesen, im Freundesbrief der FTH. Und da führt er ähnliche Sachen auf wie Volker Schnüll. Deshalb wiederhole ich das nicht alles, sondern fasse nur mal die ersten oder Stichworte sozusagen zusammen, die er schreibt. Er schreibt, unserer Welt geht es nicht gut, das ist offensichtlich. Krieg im Gazastreifen, Ukraine-Krieg, wo soll das alles noch hinführen? Wir haben auch in unserem Land genug Herausforderungen. Auch das führt er auf. Und dann fasst er zusammen, der moderne Mensch hat Gott verloren und dadurch auch sich selbst. Er ist auf der Suche nach Identität, Sinn, Annahme, Heimat. Orientierungslosigkeit überall. Was gilt noch? Was eint? Was hält? Ein trübes Bild, ich weiß, es geht mir selbst unter die Haut. Und dann bleibt er da aber nicht stehen, sondern schreibt dann weiter. Und jetzt Weihnachten? Geht das überhaupt? Weihnachten ist mit einer großen Verheißung verknüpft. Die wurde vom Propheten Jesaja schon Jahrhunderte vorher angekündigt. Seine Botschaft ist unglaublich. Damals war das Volk Gottes am Tiefpunkt, am Ende. Und was tut Gott? Er beugt sich herab in seiner Gnade, verheißt seinen Retter, den Messias. Der Christus wird kommen. Und sein Name ist der totale Kontrast zur Gottlosigkeit damaliger Zeiten. Sein Name spiegelt nämlich die größte Hoffnung für die Welt wider. Der kommende Retter trägt einen besonderen Namen. Er heißt Immanuel. Gott ist mit uns. Immanuel. Gott ist mit uns. Auch heute, auch mit dieser geschundenen Welt 2023. Gott lässt uns nicht im Stich. Er hält und trägt, auch wenn nichts mehr hält. Er schenkt den Menschen Identität, Sinn, Annahme, Heimat. Ohne ihn geht es nicht. Wir brauchen ihn. Er hält uns. Zitat Ende. Verliert der Mensch Gott, dann verliert er sich. Ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Ohne Gott gibt es kein Leben. Aber mit ihm schon. Denn er wirkt, Gott hat seine Welt nicht verlassen. Und als Christen sind wir ein Schößling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Und Gott wird, er wird zum Ziel kommen mit dem, was er angefangen hat. Und deshalb hoffen wir auf Licht für uns und hoffen auf Licht in dieser dunklen Zeit. Aber was bedeutet das jetzt? Heißt das einfach, darauf zu warten, bis dieses Licht kommt, dass es vollkommen kommt? Oder irgendwie besser darauf zu warten, was Gott mal tun wird? Gibt es Dinge, durch die ich merke, dass da Gottes Perspektive schon jetzt einen Unterschied im Alltag macht? Kann ich irgendwas machen, außer warten? Ich möchte noch zum Abschluss einige Aspekte nennen, die wir aus diesen zwei Kapiteln im Jesaja-Propheten ziehen können. Und die habe ich überschrieben mit etwas Licht in der Dunkelheit. Wie also sollen wir uns in der Dunkelheit verhalten? glaube, eine Sache, die wir aus Jesaja 59 und 60 mitnehmen können, ist Folgendes. Die Dunkelheit ist da, ja, aber wisse, es gibt jemanden, der noch größer ist. Halte dir diese Wirklichkeit immer wieder vor Augen. Gerade dann, wenn sich dir die Dunkelheit so sehr aufdrängt. Und diese Realität formuliert Jesaja ja wirklich so, als wäre sie schon da. Schaut nochmal, Vers 4, Kapitel 60. Erhebe rings um deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir, deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Also er fordert sie auf, schaut auf das, ihr könnt da was sehen, habt das vor Augen und dann führt er aus, was da Schönes passiert. Vor Augen haben, dass die Wirklichkeit Gottes größer ist als die Dunkelheit. Wie kann das aussehen? Durch Gebet, bete zu diesem Gott. Sag ihm, Herr, bitte schenk mir täglich emotionale Kraft, in dieser dunklen Zeit zu leben. Ich glaube, dass du größer bist. Bitte, bitte hilf mir, das vor Augen zu haben. Und nimm die Bibel und lies die Bibel. Immer wieder. Weil nur da von der Wirklichkeit Gottes die Rede ist. Lern vielleicht mal ein paar Verse auswendig und sag sie dir auf, wenn du denkst, was eine dunkle Zeit oder die Welt geht den Bach runter. Dann nimm diese Verse, sag sie dir auf und begegne der Dunkelheit mit Gottes Licht. Oder koste besondere Momente noch mehr aus. Mir geht das hier zum Beispiel beim gemeinsamen Singen öfter so. Ich stelle mir dann vor, wie es in der Ewigkeit sein wird. Ich sehe das so als Bild ein bisschen von oben. In der Mitte Gott auf dem Thron und drumherum Millionen von Menschen und Engeln. Und wir Gott sehen werden. Und uns allein dieser Anblick Gottes mit purer Freude erfüllen wird. Und was für ein Gesang wird es dann sein von dieser unzählig, unfassbar großen Schar. Und das stelle ich mir dann vor mit den Liedern, die wir gemeinsam singen. Also ich schaue auf das, was kommen wird und hole es damit schon in diese Zeit. Diese erste Sache geht insgesamt besser mit noch einer zweiten Sache, die wir hier aus Jesaja lernen können. Nämlich, ich glaube, wir können aus Jesaja lernen, einfach mal die Nachrichten sein zu lassen. Wir müssen uns nicht um alles, was in der Welt passiert, unsere eigenen Gedanken machen oder eine eigene Meinung dazu formulieren können. Wir müssen uns nicht alles aufbürden lassen. Nein, die Welt wird jemand anders retten. Auch dazu Jesaja. Kapitel 59, 17 und 18. Und Vers 16 noch. Es hieß da, da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Er, Gott, zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Gott wird das tun. Gott wird die Welt retten. Gott ist souverän und aktiv. Und auch ganz am Ende von diesem Kapitel 60 heißt es dann nochmal zusammengefasst, ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit schnell ausführen. Also alles, was da aufgezählt wurde, Gott wird das tun. Der Herr wird alles, was da gesagt wurde, ausführen. Und das vor Augen zu haben, ist wichtiger als selbst gute Lösungen für alles zu haben. Was Jesaja in Kapitel 60 alles angekündigt hat, das waren nicht einzelne direkte Lösungen für die Schwierigkeiten aus Kapitel 59. Also auch du musst gar nicht genau wissen, wie du das Problem löst, richtig in dieser Zeit zu leben. Wichtiger ist, immer mehr deine Probleme mit Gott zu lösen. Versuch nicht in allen Lebensbereichen ein Experte zu sein oder dich überall zu engagieren. Du musst kein Wirtschaftsexperte, Politikexperte oder Klimaexperte sein. Konzentriere dich auf die Menschen und die Aufgaben, mit denen du direkt zu tun hast. Auch da muss Gottes Licht rein. Den Gesamtüberblick hat Gott. Der Welt und auch in deinem Leben. Und dann ordne vor allem deine Lebensbereiche richtig. Und da kann manches auch je nach Person unterschiedlich sein. Aber ja, ich glaube grundsätzlich, Gottes Wort besser zu verstehen, ist wichtiger, als zu durchschauen, wie sich die politische Landschaft in Deutschland entwickelt. Und zu lernen, Beziehungen zu leben und anderen zu dienen, ist wichtiger, als zu wissen, was man fürs Klima tun kann auch wenn das vielleicht leichter wäre. Und dann will ich noch eine dritte Sache nennen. Und die hat auch zu tun mit den ersten beiden. Ich habe mir vor einigen Jahren mal die Frage gestellt, so viel Böses in der Welt. Meine natürliche Reaktion ist, resignieren, resignieren, resignieren. Rückzug und sich den schönen Sachen des Lebens hingeben. Aber wie hat Jesus eigentlich auf all das Böse in der Welt reagiert? Und er hat das mehr gesehen als sonst irgendjemand. Ihn hat es mehr bewegt, diese Bosheit unter uns Menschen. Und er ist den Sachen ins Auge getreten, hat es dann nochmal direkt vor Augen gesehen, hat es mit diesen Menschen zu tun, mit Besessenen, mit Misshandelten, mit Ausgebeuteten und Kranken. Wie hat Jesus reagiert? Er hat nicht resigniert. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Er ist dabei geblieben, immer weiter in seinem eigenen Umfeld die Menschen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Und dann hat er sich aber auch einfach mal zurückgezogen, um mit seinem Vater zu reden, zu beten. Und er hat sich auch mal gar nicht direkt um Probleme gekümmert, sondern Zeit mit Freunden verbracht. Und vor allem auch erhielt sich selbst in allem von allem Unmoralischen rein und fern. Hat sich nicht in dem Rücken über die Regierenden geärgert, sondern wenn, dann direkt mit ihnen geredet. Und dann ist er vor allem auch dahin, wo es am allerdunkelsten war. Er hat sich der ganzen Brutalität des damaligen Systems ausgeliefert. Er gab sich in die Gewalt der Dunkelheit. Er ließ Satan triumphieren, der sich sicher war, jetzt habe ich den Sohn Gottes getötet, jetzt bin ich ihn für immer los. Jesus ging da rein, um diese Bosheit mit seinem Licht zu konfrontieren, um sie am Schopf zu packen und weit wegzuschmeißen. Das war sein Plan, für unsere Sünde, für unsere Dunkelheit, für unsere Gefangenschaft unter Satan zu sterben und aufzuerstehen. Jesus, Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und daher sei ihm alles Lob und alle Ehre. Jesus gestorben und auferstanden. Ihm eifern wir nach, ihm haben wir uns mit Haut und Haaren, mit Körper und Seele anvertraut. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Jesus, das Licht der Welt. Und ich zitiere nochmal aus dem Lied, das wir eben schon gesungen haben. Er ist Herr über alle Dunkelheit und er lebt, Jesus ist der Sieger. Er regiert, Herrscher aller Himmel, auf dem Thron ist Jesus der Messias. Der gerechte König wird bei uns sein, seine Herrschaft ist unsere Freiheit. Amen. Und wir wollen dieses Geschenk annehmen, mit ihm zu reden, zu ihm beten, ihn anzubeten als den Herr unseres Lebens und dieser Welt und ihn bitten, gnädig zu sein mit uns, um zu helfen. Ich lade dazu ein, jeder, der möchte, kann mit uns beten. Ja, Herr, und so ist es, dass du unser Licht bist und wir dich brauchen, wir dich vor Augen haben brauchen. Und bitte schenk, das hilfst du uns, das zu haben. Bitte erscheine du uns vor Augen. Bitte schenk du uns Hoffnung und Orientierung und Weisheit und Liebe. Und dass wir uns immer gewiss sind, dass all das von dir kommt. Danke, dass du dich herabgeneigt hast. Und dass wir da in der Weihnachtszeit dran denken dürfen. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass du ja um uns besorgt bist, um uns persönlich, aber auch ja du einfach diese großen Dimensionen vor Augen hast und lenkst und du einen Plan hast mit dieser Welt und du diesen Plan ausführst und du einmal alles gut machen wirst und dass wir darauf bauen dürfen, weil du es verheißen hast, weil du es angedeutet hast, vor allem auch durch Jesus in seinem Leben, in seinem Wirken, wie er gelebt hat. Hey, wir loben und preisen dich. Danken dir für dein Sterben und Auferstehen und dass du ein Ja hast zu uns, zu dieser Schöpfung und dass du sie ja neu machen wirst. Wir loben und preisen dich und bitten weiter um deine Hilfe, um dein Wirken. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Bleibt gerne noch hier und ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Und Gott, der Allmächtige, der souveräne Gott, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und wir können noch einmal Platz nehmen und ein gemeinsames Abschluss-Weihnachts-Adventslied zusammen singen.